SWR 2 zur Person.
Sie hören die Sendung in einer Online-Version mit gekürzter Musik.
Einen schönen guten Tag. Ich bin Julia Neupert und meine Duettpartnerin für die kommenden zwei Stunden ist heute die Klarinettistin, Saxophonistin und Komponistin Silke Eberhardt. Ich freue mich sehr, Silke, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
War das eigentlich die richtige Reihenfolge? Klarinettistin, Saxophonistin, Komponistin?
Chronologisch gesehen ja, weil ich habe mit der Klarinette begonnen, so ganz klassisch, dann zum Saxophon teilweise gewechselt und wieder zurückgekehrt und dann kam die Komposition dazu.
Also bisher habe ich alles richtig gemacht. Jetzt gibt es noch einen kleinen kurzen Steckbrief, den ich über dich zusammengestellt habe. Und da kannst du mich am Ende auch korrigieren, wenn irgendwas falsch war. Also zur Person heute mit Silke Eberhardt. Silke Eberhardt ist aufgewachsen im schwäbischen Heidenheim mit Mozart- und Musikverein, ist aber schon vor der großen Schwabenmigration nach Berlin umgezogen in die Hauptstadt. Da lebst du seit 25 Jahren. Berlin und du, ihr feiert dieses Jahr silberne Hochzeit, habe ich ausgerechnet. Silke Eberhardt hat natürlich ihr Spätzleparadies nicht verlassen aus kulinarischen Gründen, sondern weil in Berlin ja die interessanteste Jazz-Improvisations- und vielleicht überhaupt Musik- und Kulturszene anzutreffen ist in Deutschland. Und es gibt hier gute Brillenläden. Silke Eberhardt hat nämlich auch ein Faible für ausgefallene Retro-Modelle. Ich würde fast behaupten, es gibt nicht nur einen spezifischen Silke Eberhardt-Sound, sondern auch einen typischen Eberhardt-Style. Das aber nur am Rande. Unser Hauptgeschäft wird in den kommenden zwei Stunden die Musik sein. Und da hat Silke Eberhardt sich auch als eine Marke etabliert, die bürgt für Qualität und Originalität. In diesem Jahr bekommt sie dafür den Jazzpreis Berlin. Soweit, so kurz, korrekt, Silke Eberhardt?
Ja.
Gut. So klingt Silke Eberhardt. Hier kommt Pozzalozza XL mit Skeletons and Silhouettes. Bitteschön. Skeletons and Silhouettes, das war ein Stück von dem neuesten Bandprojekt. Unsere Studiogast ist heute Silke Eberhardt, Pozzalozza XL. Und XL heißt es, weil es ein Tentett ist, nehme ich an, Silke.
Genau.
Wir werden später in der Sendung noch mehr hören davon. Silk Songs for Space Dogs, so heißt das Album, was vor ein paar Monaten erschienen ist in dieser Besetzung. Und ihr konntet leider noch nicht auf Tour. Wir haben gerade während der Musik schon drüber gesprochen, dass man natürlich mit so einem Projekt dann eigentlich auch gleich raus will. Und nun ging es nicht und geht es nicht.
Ja, genau. Also das Album ist am 1. Mai erschienen bei Leo Records. Und das sind natürlich auch ein paar Konzerte gewesen, die ausgefallen sind. Mhm. Was geblieben ist, war das Mörs Festival. Da haben wir dann gespielt für das
die
Stream.
Sich virtualisiert haben, ja. In einer groß angelegten Aktion. Aber jetzt zurück in die 70er Jahre. Da, Silke, bist du in die Schwäbische Alb hineingeboren worden, in Heidenheim an der Brenz. SWR 2 Hörerinnen und Hörern, würde ich mal fast denken, einigen bekannt durch die Opernfestspiele, die es da gibt. Kennst du die auch?
Ach mein Gott, ja stimmt, die da war was auf dem Schloss. Ne?
Auch so in
ganz,
den 70ern
ganz
gegründet.
Dunkel erinnere ich mich. Ja.
Es gibt die da schon. Und es gibt offensichtlich auch eine recht vitale Musikvereinsszene in der Gegend, in der du auch deine ersten Karriereschritte gemacht hast. Erzähl mal.
Genau. Also ich komme eigentlich aus dem eingemeindeten Dorf Ockenhausen und das zu Heidenheim gehört. Da gibt es natürlich einen Musikverein. Und da habe ich angefangen, Klarinette zu spielen.
Ja, also man fängt ja nicht einfach so an. Irgendjemand muss einen ja dahin bringen. Und
selbstverständlich. Genau, jetzt habe ich einen Schritt vergessen. Ich habe mir eigentlich eine Gitarre gewünscht und habe dann stattdessen von meinem Vater eine Klarinette bekommen.
Weil er beschlossen hat, das passt besser?
Weil
oder?
Er selber Klarinette spielt und Saxophon. Und damals auch ein bisschen vorher noch den Musikverein geleitet hat als Dirigent. Und er hatte auch eine Tanzkapelle.
Mhm.
Und ich bin dann eben, habe erst bei ihm Unterricht gehabt. Er war ziemlich streng. Und dann habe ich gewechselt zum Musikverein. Und bin da eigentlich mit 11, 12 habe ich da schon auf den Gartenfesten und Bierzelten gespielt.
Ja, ich wollte gerade fragen, das ist ja eine ganz bestimmte Literatur, Repertoire, was man da spielt auch. Und natürlich hat es ja viel zu tun auch mit so Ritualen und Traditionen in Gemeinschaft, ne? Also man spielt wahrscheinlich bei sehr vielen Festen und Festivitäten, aber dann auch Karneval oder sowas, gibt es das da auch?
Ja, sowas Ähnliches gab es auch mehr so dann, wenn man so ins Bayerische reingeht, da wurden wir ab und zu eingeladen. Und man spielt aber auch mal auf einer Beerdigung oder vielleicht, wenn jemand im Dorf heiratet oder wenn jemand ein 25-jähriges Jubiläum, Vereinsjubiläum hat, dann unterm Fenster und danach gibt's Schnaps.
Ist denn was von dieser schwäbischen Sozialisation übrig geblieben bei dir? Hast du da irgendwie noch so, dass du denkst, ja, diese Musikvereinszeit zum Beispiel war in diesem Sinne irgendwie prägend für mich als Person oder Musikerin?
Also vielleicht mag ich große Bands, das so wie man, oder viele Bläser, das mag ich auch gern. Und also ich glaube auch, dass die Musik mich ein bisschen geprägt hat. Es gibt so ein Stück, was da so ein bisschen Einfluss bekommen hat, aber...
Und den Schnaps nach dem Auftritt.
Ah ja, das ist natürlich auch.
Schwarzwurzelwäldler habe ich jetzt rausgesucht. Von dir ein Titel, der, glaube ich, auch so ein bisschen in Richtung schwäbische Sprache geht. Die Schwarzwurzel ist die Klarinette. Hm?
Ja, genau. Also es war jetzt tatsächlich auch das Lied, an das ich eben gedacht habe.
Wunderbar.
Und dieses Stück wäre ohne den Musikverein nicht möglich gewesen.
Wurzelwäldler von Silke Eberhardt, gespielt mit ihrem Trio, Jan Roder und Kai Lübke. Das längste Ensemble, kann man sagen, was du hast, oder das älteste, seit Mitte der 90er schon, habe ich nachgelesen, ungefähr, oder seit Ende der 90er bestehend?
Bestehend seit 2006, aber wir kennen uns...
Falsch recherchiert.
Wir kennen uns seit den 90ern und haben dann immer in anderen Besetzungen gespielt.
Ganz kurz nochmal zurück zum Schwarzwurzelwäldler. Ich muss richtig aufpassen, dass ich es ordentlich ausspreche. Also Schwäbisch, aus dem Schwäbischen übersetzt, würde das Klarinettenwald heißen?
Ja.
Und das hast du vorhin schon angedeutet, erinnert dich an deine Zeit im Musikverein, wo du offensichtlich von sehr, sehr vielen anderen Klarinetten noch umgeben warst? Oder?
Ja, genau. Erstens das und zweitens sind in dem Stück so ein paar Dreiklänge, die man eigentlich so... In der freieren Musik vermeidet man ja sowas ein bisschen. Ne? Man versucht ja immer ein bisschen atonal. Aber diese Dreiklänge, die kommen immer wieder durch. Und deshalb habe ich es darauf zurückgeführt.
Schwäbisch hat ja wie viele andere Dialekte oder wie eigentlich jeder Dialekt auch eine ganz bestimmte so Prosodie, also so Sprachlauteigenschaften oder Charakteristiken, die man bei dir auch noch ein bisschen durchhören kann, wenn man sich anstrengt, finde ich. Aber wenn man von da aus mal einen Schwenk zur Musik macht, du hast ja Erfahrungen mit Blasmusik, mit auch klassischer Musik und mit Jazz. Würdest du sagen, dass für dich diese Musiken verschiedene Dialekte von ein und derselben Sache sind oder sind das komplett verschiedene Sprachen für dich?
Das ist eine gute Frage. Also
ich habe auch...
Ja. Also sagen wir mal, es kommt vielleicht am Ende doch alles zusammen, es ist alles Musik, aber... Mhm. es sind verschiedene Herangehensweisen, ne? Also ein Gestus oder wenn man Klassik spielt oder wenn man Jazz spielt. Aber am Ende ist es ja immer die Person, die spielt, wo es dann eben zusammenkommt. Es klingt jetzt alles ein bisschen wirr.
Nee, aber es geht ja auch in Sprachen. Manchmal, es ja. gibt ja Sprachen mit verschiedenen Grammatiken zum Beispiel, ne?
Mhm.
Und es gibt Sprachen, die klingen ähnlich und haben dann aber eben dieses Dialektale oder einen Akzent dabei. Ich habe da auch schon öfter drüber nachgedacht und bin noch zu keinem Schluss gekommen. Ja. Und wir müssen natürlich das hier auch nicht ausdiskutieren.
Das ist aber irgendwie ein ganz schöner Gedanke.
Aber wann bist du vom Musikverein und auch von deinem Klarinettenspiel zum Jazz gekommen? Gab es da irgendwie so einen Punkt oder gab es da irgendwie eine Zeit, in der du so rübergerutscht bist?
Also jetzt halt dich bitte fest und es soll jetzt bitte nicht geschleimt klingen. Mhm. Ich habe viel Radio gehört, immer bei den Hausaufgaben und so. Und hatte ein Radio auf meinem Zimmer und habe nachts SWR gehört. Und da kam eben immer, also spät nachts, so eine Jazz-Sendung.
Mhm. Mit Joachim Heinz-Behrendt wahrscheinlich noch? Oder Achim Hebel?
Also wenn ich das noch wüsste, aber ich weiß, dass Erwin Lehn Big Band gespielt wurde. Und das habe ich immer auf Kassetten aufgenommen. Und dann mit in den Musikverein genommen. Und wenn wir dann auf so Busfahrten waren, habe ich das dem Busfahrer gegeben. Und quasi so, ja, wir sollten mal sowas versuchen. Und das hat eigentlich immer nur so zwei Stücke höchstens gehalten. Dann kam wieder die Volksmusik rein. Ne? Also übers Hören kam ich rein. Und dann wurde in Heidenheim eine Big Band gegründet. Und da habe ich aber auch schon Saxophon gespielt, so mit 16 oder so. Dann bin ich da rein und habe so ganz klassisch mit Big Band Repertoire.
Von einem großen Ensemble ins nächste eigentlich.
Also ja.
Du bist okay.
Ja, ja. Also kombomäßig war nicht viel los.
Mhm. Das, ja, gut, mit ja. Erwin Lehn als Vorbild muss man dann natürlich auch direkt eine Big Band-Karriere starten. Ich finde auch interessant, dass viele Jazzmusikerinnen und Musiker, die ich kenne, tatsächlich so ein paar wirklich richtig Vorbilder haben, die so in ihrer Biografie eine große Rolle gespielt haben. Also Erwin Lehn habe ich jetzt schon rausgehört, so als ersten.
Glenn Miller natürlich. Das war die einzige Big Band-Platte, die wir hatten.
Mhm. Und wie ging es dann weiter? Also ich meine, bei dir ist auffällig, du hast auch in deiner Diskografie einige wirkliche Hommagen an große Jazzmusiker. Wie kommt man an diese Leute? Sind das dann so Tipps, die irgendjemand einem gibt und sagt, hier, hör dir das und das mal an zum Beispiel?
Genau. Also ich hatte echt Glück. In Heidenheim gibt es einen Jazzmusiker, der dort geblieben ist. Und Harry Berger, der spielt Saxophon und der wurde mein Lehrer. Und wir haben gleich mit Charlie Parker angefangen. Also erstmal fantastisch. Und dann hat er noch so gesagt, ja, der und der, Lee Konitz und Eric Dolphy musst du dir mal anhören. Ich so, wow, bin in den Plattenladen, habe mir da was besorgt. Ne? Und ja, und es hat mich seither nicht losgelassen.
Eric Dolphy, kommen wir nachher dazu. Ich muss dich enttäuschen, ja. Wir hören jetzt noch einen anderen, Ornette Coleman.
Oh.
Auch ein, kann man sagen, Hero von dir oder ein Vorbild oder jemand, der dich sehr inspiriert hat offensichtlich.
Auf jeden Fall, ja.
Du hast mit Aki Takase, einer Berliner Kollegin, Tastenkollegin, vor ein paar Jahren eine richtige Hommage aufgenommen an ihn und sein Frühwerk, glaube ich. Eine Doppel-CD, Ornette Coleman Anthology, heißt das so richtig offizieller
ja,
Titel?
Ja, ja. Wir haben ja sehr viele Stücke, also er hat ja unglaublich viele komponiert in seinem Leben. Und wir haben uns auf diese konzentriert von 58 bis 68, glaube ich. Das ist aber auch so eine besonders gute Zeit gewesen, als er mit seinem Quartett gespielt hat. Und
wir hören jetzt so einen richtigen Klassiker und einen Ohrwurm, würde ich fast sagen. Lonely Woman. Silke Eberhardt an der Klarinette und Aki Takase am Piano spielen Ornette Coleman.
Thank you.
Ornette Coleman's Lonely Woman mit Silke Eberhardt an der Klarinette und Aki Takase am Klavier. Eine herzzerreißende Ballade. Ach, Silke und ich saßen ganz stumm und still hier gerade, während die Musik lief. Das ist ein Titel, den man auch metaphorisch lesen oder hören könnte für ein Thema, das dich als kulturpolitisch engagierte Musikerin seit langem auch immer wieder beschäftigt. Die Lonely Women im Jazz. Hast du dich als Instrumentalistin auch lange Zeit so gefühlt? Kann man das sagen? War das auch so eine persönliche Sache für dich?
Also ich habe es jetzt nicht mit diesem Stück in Verbindung gebracht, aber ich habe mich auf jeden Fall lange so gefühlt, als ich angefangen habe zu studieren an der Hans Eisler in Berlin, Hans Eisler Hochschule, gab es 100 Studierende und davon 5 Instrumentalistinnen. Also das war jetzt nicht so viel. Mhm. Aber 20 Sängerinnen, die gab es schon. Aber die waren, das war immer so eine andere Abteilung. Genau, also außer mir noch eine andere Saxophonistin. Und ich bin viel auf Jam-Sessions gegangen und da war ich meistens auch alleine.
Nichts, was dich abgehalten hat, weiter sozusagen deinen Weg zu gehen. Zum Glück gab es noch einige andere wie dich, neben dir, mit dir. Und inzwischen hat sich ja einiges getan, auch durch verschiedene Dinge, die die UDJ, jetzt Deutsche Jazz Union, in Gang gebracht hat. Und eine breite Debatte, die natürlich auch die Gesamtgesellschaft beschäftigt hat in den letzten Jahren. Also es ist ja nicht nur der Jazz, bei dem es um Diskriminierung ging und um Männerklicken und Sexismus und sowas alles. Ja. Trotzdem vielleicht auch an dich die Frage, es wird natürlich viel geredet und es wird viel beschlossen und es gibt viel Absichtserklärungen, was zu ändern. Aber es gibt, glaube ich, auch noch ein bisschen was zu tun. Also man ist gerade an so einem Punkt, habe ich das Gefühl, wo jetzt auch mal der Hebel umgelegt werden müsste und wirklich Aktion starten müsste. Die vermisse ich manchmal noch so ein bisschen, wenn ich mir die Festivals anschaue zum Beispiel oder
die Medien. Also, es gibt immer noch die Festivals, wo darauf überhaupt nicht geachtet wird und das finde ich sehr ärgerlich, wenn ich mir so ein Programmheft durchlese und von 100 Musikern 3 Musikerinnen spielen, finde ich das sehr, sehr schade. Also auch fürs Publikum, da hätte ich gar keine Lust hinzugehen. Ne? Also es geht auf jeden Fall um Sichtbarmachung der Musikerin und sie sind ja da. Mhm. Und an manchen Orten klappt es, aber es ist natürlich echt noch ein langer Weg. Genau. Es betrifft natürlich auch Musikhochschulen, ne? Wie viele Professorinnen.
Großes Thema.
Lehrbeauftragte. Genau. Ja.
Also gerade eben, wenn es um Role Models geht, ne? Dass man auch sichtbare Vorbilder hat, die Frauen sind und Schlagzeug spielen oder Bass spielen oder Klarinette spielen. Bist du oder fühlst du dich als Role Model inzwischen? Ich glaube, das war auch so ein bisschen in der Jurybegründung des Berliner Jazzpreises, den du jetzt bekommst, angesprochen worden, dass du tatsächlich als ein solches giltst mittlerweile. Nimmst du das wahr?
Ja, hin und wieder in letzter Zeit. Aber ehrlich gesagt habe ich mich nie so gesehen. Aber mich hat es unglaublich gefreut, natürlich. Weil ich hatte ja auch ein paar Role Models. Ne? Carla Bley oder so gab's. Oder
Pianistinnen,
Komponistinnen. Viele Pianistinnen. Ne? Barbara Thompson habe ich mal gesehen auf einer Bühne.
Eine der wenigen Saxophonistinnen, Sopransaxophonistinnen, die schon in den 70er, 80er, 90er Jahren sehr aktiv waren und auch.
Wenn man weltweit guckt, gibt es schon mehrere. Ne? Ich habe ja eine ganz liebe Freundin und Kollegin in Australien.
Von der hören wir nachher.
Von der hören wir auch noch, genau. Ja, und natürlich auch in der Geschichte. Ich hab schon den Eindruck, dass die auch männlich dominierten, die Journalistenwelt halt auch vergessen hat, über die Frauen, die es schon gab, zu berichten. Es gibt ja ein paar Bücher von, oh Gott, Sandy.
Plexen.
Sally Plexen. Genau. Mhm. Genau. Also, und sie fängt da schon in den 20er Jahren an. Mhm. Und zum Beispiel auch Lil Hardin zum Beispiel, die Musik geschrieben hat für ihren Mann.
Und die später als Xantippe des Jazz verschrien wurde. Wow. Louis Armstrong war ihr Mann und sich im Nachhinein viel Böses von der Musikgeschichte anhören musste. Du hast es vorhin schon angesprochen, Silke. Radio war für dich tatsächlich irgendwie so ein Medium zum Lernen. Für viele Generationen vor dir ja auch. Wie bist du später dann an Informationen gekommen über das, was dich interessiert in der Jazzgeschichte zum Beispiel?
Eigentlich über Platten. Ich habe dann immer geguckt, hier Ornette Coleman, wer spielt da noch mit? Oder gibt es da noch weitere ich glaube, CDs fing ja dann irgendwann schon an, ne? Mhm. Also LPs und CDs. Jazzpodium.
Eine Fachzeitschrift. Das gemeine,
genau,
die älteste Fachzeitschrift Deutschland.
Genau, da konnte man sehen, wo Konzerte stattfinden. Und
da bist du auch schon relativ früh dann unterwegs gewesen.
Genau. Ich hatte damals ein Auto, das brauchte man auf dem Land, ne, um irgendwo hinzukommen. Und dann bin ich auch mal nach Stuttgart gefahren zu den Jazztagen und habe Ornette Coleman live gesehen.
Wow. Mhm. Das sind natürlich Dinge, an die man sich auch später noch erinnert.
Unbedingt.
Sozusagen. Mhm. Wir haben vorhin schon auch kurz, oder du hast angesprochen, dass Eric Dolphy so ein Fixpunkt war, den du schon relativ früh entdeckt hast für dich. Ornette Coleman, Charles Mingus, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Es sind wirklich so Legenden des afroamerikanischen Jazz, die deinen Weg säumen. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Sind das bestimmte Typen von Musikern, die dich interessieren, die irgendwie so ein bisschen edgy sind?
Ja,
oder irgendwie, ja.
Genau. Ich habe gerade überlegt, also eigentlich ist es nicht erklärbar, warum ich gerade auf diese Musik so gekommen bin, aber wie du sagst, ich habe da immer eine besondere Freiheit gespürt, auch im Umgang mit den Tönen, mit den Kompositionen, dass sie so ein bisschen anders klingen als jetzt der herkömmliche Swing oder Bebop. Also formal, harmonisch, rhythmisch, was da eben alles so zusammenkommt. Da wurde einfach mit vielem gebrochen. Also wenn man Mingus-Komposition nimmt, da ist es Swing, dann kommt ein Latin-Teil, dann hat der Teil aber 17 Takte und nicht 16, und also nur so als Beispiel. Mhm. Und das ist bei Eric Dolphy auch so. Er hat die Harmonik ziemlich weit getrieben und ist eigentlich, oder hat den Bebop auf die Spitze getrieben. Und ich war außerordentlich Bebop interessiert, aber fand das dann doch zu so im Quadrat noch. Ne? Mhm. Und mich hat einfach interessiert, wie kann man da weitergehen. Und er war so die Lösung für mich.
Eric Dolphy, in der Klassik ist das eigentlich eine ganz übliche Vorgehensweise für viele Interpreten und Interpretinnen, so Gesamtwerke aufzunehmen. Also ne, jetzt gerade im Beethoven-Jahr alle Klaviersonaten einmal komplett, alle Symphonien einmal komplett. Da gibt es so Zyklen, alle paar Jahre erscheint da irgendwie ein neues Gesamtaufnahmewerk von irgendjemandem. Du hast tatsächlich eine Formation gegründet, Pozzalozza, die sich auch nur mit Eric Dolphys Musik beschäftigt hat, müssen wir sagen. Jetzt die neueste CD, da komponierst auch du und hast dich seinem Gesamtwerk gewidmet. Wie gehst du da vor? Also hast du erstmal geguckt, ja, was gibt's denn da an Noten? Hast du selbst transkribiert? Wie hast du dieses Gesamtwerk, das ist ja anders als in der klassischen Musik, für dich erstmal so zusammengestellt?
Also das war tatsächlich eine Forschungsreise. Es gab zum Teil Noten, es gab, ich habe Transkriptionen gemacht und so von allem etwas, so wie ein Flickenteppich. Ne? Mhm. Man sucht sich so alle Informationen von allen möglichen Seiten. Es gibt auch ein unglaubliches Dolphy-Netzwerk von Fans, die dann irgendwelche Bootlegs haben, und die haben mir tatsächlich auch geholfen. Also zwei Stücke auf der CD sind nicht veröffentlicht. Die sind, oder ich muss mich korrigieren, ist es, glaube ich, auf der zweiten CD, egal. Die gab es nicht auf CD, aber in einer Radiosendung. Und
als Mitschnitt.
Als sozusagen. Mitschnitt, der aber gar nicht so, also den man eigentlich nicht kriegt, aber irgendwer hatte den und hat ihn mir zur Verfügung gestellt. Dann habe ich das runtergehört und also es war irgendwie ein Stück mit 8 Waldhörnern. Mhm. Also Dolphy hatte irgendwie auch manchmal komische Besetzungen. Und das habe ich dann für 4 Bläser arrangiert, wenn ich mich recht erinnere. Oder war es für die zweite Besetzung? Egal.
Wir schauen. Wir hören jetzt eine Besetzung, die heißt Pozzalozza Plus. Es ist die zweite, die auch sehr interessant besetzt ist. Da können wir uns vielleicht später noch drüber unterhalten und die auch natürlich in dieses XL-Format schon hinweist. Von Pozzalozza Plus Plays Eric Dolphy hören wir jetzt den Song For the Ram's Horn.
Thank you.
Song for the Ram's Horn mit Silke Eberhardt, Potzer Lotzer plus mit Silke Eberhardt am Altsaxophon und an der Bassklarinette. Ich weiß nicht, was du hier gespielt hast gerade.
Altsaxophon bei diesem Stück.
Mhm. Jürgen Kupke und Patrick Braun spielen auch noch Reeds, Klarinetten und Saxophone. Dann hast du drei Blechbläser dabei. Nikolaus Neuser an der Trompete, Gerhard Schlössel an der Posaune und eben Marc Unternährer an der Tuba, dem ganz dunklen, tiefen Instrument. Und Antonis Anisergos an den Electronics. SWR 2 zur Person, heute mit Silke Eberhardt. Eine sehr interessante Besetzung, finde ich. Wie bist du darauf gekommen? Ist das so ein Eric Dolphy, wir machen es mal anders, Ding gewesen?
Ursprünglich ja. Ich hatte sowieso eigentlich nie geplant, ich mache jetzt ein Gesamtwerk, sondern ich habe mit zwei Stücken angefangen, mit vier Bläsern. Und also die für vier Bläser arrangiert. Und dann kam ich so vom Hundertste ins Tausendste und habe da immer weitergemacht. Und das Gesamtwerk waren, glaube ich, 23 Stücke. Ich bin mir jetzt nicht
ganz... Überschaubar auf jeden Fall.
Überschaubar. Mhm. Und dann dachte ich, ach, dann machen wir doch gleich alle. Mhm. Und dann ist mir damals aufgefallen, oh Moment, da gab es immer diesen Mythos der Love Suite.
So eine Urban Legend oder was?
Also ein Stück, das er anscheinend in seinem letzten Jahr, als er in Paris gelebt hat, hat er das für seine anstehende Hochzeit geschrieben. Und Kollegen sprachen wohl immer von einem Streichquartett. Und dann las ich in Jazzthetik Magazin irgendwie eine Rezension von Hans-Jürgen Schaal. Oder eine Glosse, es war Platten für die einsame Insel. Und dann stand da Eric Dolphys Love Suite Saxophonquartett. Und ich so, hä? Okay, dann scheint es das ja wohl wirklich zu geben. Habe ich nach dieser Platte gesucht. Ich habe Jahre später herausgefunden, dass es eine Ente war.
Weil er auch diesen Mythos sozusagen noch Futter geben wollte.
Also unglaublich, aber ich habe eben dann daraufhin, okay, da scheint es noch was zu geben, habe da gesucht und getan. Es gab wohl eine Aufführung eines ersten Satzes von Gianluigi Trovesi in Italien. Aha, habe ich ihn angeschrieben. Mhm. Dann wurde ich weitergeleitet an amerikanische Musiker und bin irgendwann bei Gunter Schuller gelandet. Mhm. Habe den angeschrieben. Und dann aber halbes Jahr nichts gehört.
Gunter Schuller, kurze Einordnung, ein sehr wichtiger Mann für den Jazz. Er hat den Third Stream sozusagen mitentwickelt und auch mit Eric Dolphy zusammengearbeitet.
Genau, genau. Mir wurde auch bewusst, wow, Eric Dolphy war eine ganz wichtige Person auch innerhalb des Third Stream. Und die beiden haben viel zusammen gemacht. Aber
also er hat nicht geantwortet. Und dann
aber
hast du
doch
investiert? Doch.
Nein, ich habe das dann irgendwie auch vergessen, dachte, naja, das war's dann halt, egal. Und ein halbes Jahr später kam irgendwann eine Antwort. Mhm. Ein wunderbarer Brief und die Telefonnummer stand drunter. Und ich habe sofort zum Hörer gegriffen, dachte, aha, der scheint zu Hause zu sein, rief da an. Und dann hatten wir so ein wundervolles Gespräch. Er spricht auch Deutsch, ne? Und dann hat er gesagt, ja, er hat die Noten, er schickt sie mir. Und dann kam das, also wirklich in Handschrift von Eric Dolphy.
Kriegt man richtig Gänsehaut, ha?
Absolut. Wenn ich so Originalhandschriften sehe, egal von wem, ich finde das immer ganz fantastisch. Und
wie sieht die aus, die Handschrift? Ist das irgendwie was sehr Ruhiges oder eher was Flatteriges oder zerfetzt ist.
Also sie sieht irgendwie grazil, schlank aus, aber also manchmal gibt es da so Schriften, die so ganz dick sind, aber sie ist mehr so, ja, vielleicht wie seine Intervalle, also hoch. Genau. Genau, dann kamen diese Noten und dann stellte ich fest, aha, andere Besetzung. Rhythmusgruppe plus Eric Dolphy plus ein Holzbläserquintett und ein zusätzliches French Horn. Und dann war ich bei irgendwie 10 Stimmen. Dann dachte ich, okay, das ist jetzt mit den vier Bläsern einfach nicht machbar. Und nur deshalb habe ich die Band mit weiteren Bläsern vergrößert.
Potzer Lotzer Plus, genau, aus Potzer Lotzer gemacht.
Genau.
Wahnsinnsgeschichte.
Ja.
Wir geben dem Affen jetzt auch noch ein bisschen Zucker und hören noch aus der Love Suite oder die Love Suite. Ich weiß gar nicht, es ist ein Ausschnitt daraus, Love Suite 2, Train Beauty heißt der Titel. Den
Also die Love Suite hat drei Teile. Der dritte Teil ist unvollendet. Er schien unvollendet. Da müsste ich jetzt noch ausholen.
Machen wir in der nächsten Sendung.
Machen wir. Aber ich habe sie weitergeschrieben. hoffentlich in Dolphys Sinne, aber wir hören ja jetzt den zweiten
Teil. Wir hören jetzt den zweiten Teil mit Silke Eberhards Potzer Lotzer Plus. Love Suite Teil 2, das wird schon die Liebesvögel am Ende. Von Eric Dolphy, recherchiert, erforscht und dann eingespielt als Weltpremiere, muss man sagen.
Ja.
Es gab diese Einspielung vorher nicht, von Silke Eberhard und ihrem Ensemble Potzer Lotzer Plus. Silke, du hast es eben, während wir die Musik gehört haben, auch so nebenbei fast erwähnt, du bist sogar nach Washington geflogen, um dort zu forschen zu dieser Love Suite.
Genau, in Washington D.C. an der Library of Congress liegen 6 Boxen mit Manuskripten von Eric Dolphy, also sein Nachlass, die Musikerkollegen da hingegeben haben. Mhm. Das finde ich so toll in Amerika eigentlich, dass da so Wissen, also dass es zugänglich gemacht wird. Ich konnte da hinreisen.
Für die Allgemeinheit.
Genau, genau.
Und in diesen Boxen hast du die Love Suite dann auch noch gefunden oder hast du da anderes Material gesucht und gefunden?
Ich wollte alles sehen, was er gemacht hat und bin diese Boxen komplett durchgegangen und bin da auf ein Klavierskizze, also das war nichts und ich habe es an den Noten erkannt. Also wenn jetzt jemand die Love Suite nicht kennen würde, also Fazit war, sie war doch vollendet. Es war nur in seinem Manuskript, was ich vorher hatte, nicht drin. Und jetzt habe ich. Und das war aber ganz schön zu sehen, weil ich habe sie ja selber weitergeschrieben, hoffentlich irgendwie so in seinem Sinne. Das ist ja schon so auch irgendwie eine Aufgabe.
Ja, klar.
Mhm. Und dann habe ich gesehen, aha, ja doch, das ist eigentlich ganz ähnlich gewesen. Und
konntest dir sozusagen ein Bienchen geben.
Genau, ich habe mir ein Bienchen gegeben und habe gesagt, wow, das ist jetzt, war jetzt für mich einfach so die Wahnsinnsentdeckung, also die lange geglaubt verschollene Love Suite, unvollendet, aber jetzt, nee, doch vollendet.
Mhm. Was sind das für Dinge, die dich interessieren als Komponistin? Ist das Bewegung, ist es Klang, ist es Dynamik? Ist es, also gibt es so bestimmte Themen, wo du sagst, ah, das ist so ganz grundsätzlich irgendwie das, was mich mein Lebtag beschäftigen wird? Hat natürlich jetzt so ein bisschen dümmlich, weil ich keine Komponistin bin.
Also das Komponieren ist für mich auch so ein Forschen nach Klängen, nach wie baue ich die Töne. Es ist eigentlich wie eine Art Architektur. Und dass ich das nicht immer gleich mache, sondern dass ich da immer versuche, immer einen neuen Weg. Ich fange bei einer Note an und gehe von da weiter. Es ist ja mitunter so, das hört man vielleicht auch bei dem ersten Stück, was wir gehört haben, Skeletons and Silhouettes. Ich fange da bei was an und komme bei was ganz anderem raus. Das gibt's ganz oft. Also es ist für mich, ich würde gerne manchmal so Stücke schreiben, die so eine richtig durchgestylte Dramaturgie haben. Aber also hin und wieder ist es auch schon passiert, aber meistens oder oft fange ich an und es ist wie eine Reise. Ne? Ich komme woanders hin.
Ich meine, es ist natürlich auch, du bist ja Composer-Performerin, muss man sagen. Ja. Also du spielst ja deine eigenen Sachen auch und auch natürlich die von anderen Leuten. Aber das ist wahrscheinlich schon auch was das Komponieren sehr beeinflusst, das eigene Spielen, oder? Das Machen, das Performen, kann ich mir auch vorstellen. Du sitzt ja nicht nur sozusagen am Schreibtisch oder am Klavier und schreibst Notenblätter voll.
Genau, das ist alles eigentlich sehr aus der Praxis geboren. Und ich bin auch froh, dass ich so viel mit Bläsern mich beschäftigt habe. Ich weiß irgendwie ganz gut, wie die funktionieren. Und ich glaube, wenn man so reiner Komponist ist, dann ist das schon eher abstrakt, ne? So Tonumfänge und was man dann alles lernen muss. Für mich ist es so ganz aus der Praxis eben.
Deine letzte größere kompositorische Arbeit ist für ein richtig großes Ensemble, Potsdamer Lotzer XL. Ein Tentett, wir haben ganz am Anfang schon ein Stück gehört. War das auch so ein, ich will mal so ganz groß? Hast du da irgendwie so einen Drang gehabt oder hat sich das jetzt auch so entwickelt von deiner, du hast ja wahnsinnig viele Duo-Arbeiten oder Duo-Partnerinnen, Partner, dann dein Trio, Potsdamer Quartett und dann Septett und jetzt Tentett.
Also auch das habe ich nie geplant. Das hat sich auch entwickelt. Da waren so ein paar Einladungen schuld. Ich durfte in Chicago ein Projekt im Oktett machen mit meinen Stücken. Die musste ich dann natürlich arrangieren. Ja. Und so wie in Sydney, Australien, da hatte ich dann eine Band mit 11 Frauen übrigens. Mhm. Und da konnte ich ganz viel ausprobieren, ne, auf den verschiedenen Kontinenten. Und dann hatte ich das Material schon. Dann habe ich gemerkt, verdammt nochmal, das macht ganz schön Spaß, diese großen Bands.
Wir hören jetzt davon noch. Ich will vielleicht kurz nochmal auf die Besetzung zu sprechen kommen. Es sind wieder Silke Eberhardt, Jürgen Kupke und Patrick Braun an den Reeds, wie man so schön sagt, an den Holzblasinstrumenten. Dann haben wir Nicolas Neuser, Gerhard Schlössel wieder am Blech. Und jetzt neu dabei Johannes Fink am Cello. Und Taiko Saito am Vibraphon, Antonis Anisegos jetzt auch nicht Electronics, sondern Klavier. Silke Eberhardt, Potsdamer Lotzer XL mit Fünfer or Higher You Animals. Ganz kurz noch was zu diesem Stücktitel, bitte.
Ja, es sind so zwei verschiedene Gedankenstränge. Fünfer ist, das Stück ist in 5, aber für mich war es auch das 5-Meter-Brett, das Gefühl, was man hat, wenn man da oben steht und nicht runterspringen will. Und dann war es aber noch, Taiko Saito gewidmet, weil es fängt schön an mit einem Vibraphon-Solo. Und Or Higher Your Animals hat zu tun mit dem Film The Producers von Mel Brooks. Den muss man sich einfach angucken, dann geht einem das Licht auf.
Fünfer or Higher You Animals. Silke Eberhardt, Potsdamer Lotzer XL und eben bei der Anmoderation unterschlagen hatte ich den Schlagzeuger des Ensembles, Kai Lübke, und auch Igor Spalati am Bass. SWR 2 zur Person mit Silke Eberhardt. Zur Person, wir werden jetzt gleich 3 Personen, denn du hast ein Bandprojekt, was sich auf Personen bezieht, auf die Person Charles Mingus, um ganz konkret zu sein. Und das Bandprojekt heißt I Am Three. Ich bin 3 Personen, bezieht sich auf eine Aussage von Mingus, einem legendären Bassisten und Komponisten. Ja, wo man sich tatsächlich ganz grundsätzlich die Frage stellen kann, bin ich immer nur eine Person? Wie ist das bei dir?
Oh, ich bin Sternzeichen Zwilling. Das
ich auch.
Erklärt einiges.
Wir also sind mindestens ein vollkommenes 2. Zwillingsduett hier heute.
Ja, schön.
Mindestens 2, ja. Das heißt, das ist auch so, dass du dich musikalisch gar nicht so sehr irgendwie festlegen willst auf einen Style, auf eine Silke Eberhardt Künstlerfigur, sage ich mal.
Absolut. Ich habe auch gerade beim Hören des letzten Stückes ist mir nochmal so gekommen. Da habe ich ja so unglaublich viele Instrumente in dieser Band und das ist mir nochmal so aufgefallen, dass ich mich manchmal gar nicht entscheiden kann. Es ist so an diese Vielfalt an Klängen. Das fällt mir unglaublich schwer, manchmal zu entscheiden, ich mache jetzt dies oder das.
Ja, aber eben, wie vielgestaltig oder wie wechselhaft muss man auch als Künstlerin, als Musikerin deiner Meinung nach sein, um so ein Leben irgendwie so interessant zu halten, auch mit seiner eigenen Kunst? Also, es gibt ja Leute, die verfolgen Tag ihrer Karriere ein und denselben Style oder ein und dieselbe Idee und verfeinern die einfach. Und dann gibt es eben welche, die machen mal dies, mal das. Und
genau, also ich glaube, was bei mir schon so ist, dass ich Projekte lange Zeit betreibe, wie mein Trio zum Beispiel oder Pozzalozza mittlerweile auch seit 10 Jahren. Aber dann gibt es eben immer so diese, ich will das gar nicht Nebenprojekte nennen, aber doch viele andere, wo ich Kollaborateurin bin oder Sidewoman oder was auch immer. Und das ist total wichtig, weil es die andere Arbeit bereichert. Man kocht nicht so im eigenen Saft, sondern man tauscht sich aus und entwickelt Musik weiter, auch in anderen Besetzungen. Mhm. Das ist auf jeden Fall so. Also für mich ist es wichtig.
Wollen wir ein bisschen über Charles Mingus reden, den du als Künstler offensichtlich auch sehr schätzen gelernt hast? Das ist einer dieser edgy Leute, die so ein bisschen auch ein Spleen hatten, kann man ja bei ihm durchaus sagen. Der ist ja als ein bisschen auch Kauz in die Jazzgeschichte eingegangen. I Am Three, so heißt ein Bandprojekt, was du im Trio mit Nikolaus Neuser und Christian Marien betreibst, auch schon seit einiger Zeit, was sich nur mit der Musik von Charles Mingus auseinandersetzt.
Genau, also diese Band ist tatsächlich ein kollaboratives Projekt. Da bin ich nicht, habe ich nicht den Hut auf. Wir machen das wirklich als Trio. Wir haben auch die Musik erarbeitet, so wie Mingus es damals mit seinen Bands gemacht hat, nämlich nur übers Ohr. Also klar hatten wir auch Noten, aber wir haben viel von Aufnahmen runtergehört. Und wir sind jederzeit in der Lage, wenn wir auftreten, alle Stimmen abzurufen und zu wechseln in Begleitung, in Hauptstimmen, Nebenstimmen und so weiter.
Also das ist so eine Arbeitsweise, die ganz typisch
ist für diese Band. Genau, das hat Mingus damals von seinen Leuten verlangt. Ich glaube, die waren da auch ziemlich verzweifelt und haben dann so heimlich mitgeschrieben manchmal. Aber das war sicherlich ziemlich anstrengend. Und wir haben ja, er schaut jetzt von oben zu. Wir machen das aber auch so.
Und so entstehen auch die Alben, die ihr dann aufnehmt, quasi dann First Takes im Studios macht?
Naja, vielleicht schon 2 oder 3, aus denen wir dann auswählen. Und das erste Album haben wir als Trio gemacht mit nur seinen Stücken. Genau.
Und da hören wir jetzt ein Stück draus. Mingus, Mingus, Mingus heißt die CD zur Band I Am Three. Und der Titel, den wir daraus hören, heißt Better Get Hit in Your Soul von Charles Mingus. Better Get Hit in Your Soul von Charles Mingus, gespielt von I Am Three. Das ist das Trio von Silke Eberhard, Nikolaus Neuser und Christian Marien. Silke, das Projekt Charles Mingus ist ja ein bisschen anders, du hast es gerade erklärt, als das, was du mit Eric Dolphy gemacht hast, wo du dich tatsächlich mit Kompositionen vor allem auseinandergesetzt hast. Jetzt geht es ein bisschen mehr um die Arbeitsweise auch eines Musikers, der viel übers Hören mit seinen Bands geprobt und gearbeitet und einstudiert hat. Bei dem nächsten Album, was er mit diesem Trio gemacht hat, ist noch eine Ebene dazugekommen, nämlich die Textebene von Charles Mingus, der ja autobiografisch veröffentlicht hat, eine sehr bekannte Autobiografie, aber auch viele andere Texte gibt es von ihm, unter anderem, ja, erzähl du.
Ja. Also das muss ich jetzt einfach erzählen, weil er hat nämlich unter anderem auch für ein Tiermagazin hat er einen Text veröffentlicht, wie man einer Katze beibringt, auf die Menschentoilette zu gehen. Also wirklich eine Anleitung, die haben wir auch vertont.
Ich glaube, er hat da auch sogar ein Patent versucht anzumelden oder sowas. Es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz kurioser Text, wo man auch nicht so richtig weiß, meint er das ernst?
Ich glaube, er hat es ernst gemeint und seine Katze Nightlife, die heißt so, toller Name, die hat es wohl auch hinbekommen.
Also abseits von diesen wirklich skurrilen Geschichten, die es von Texten oder mit Texten von ihm gibt, sind natürlich vor allem auch seine politischen Statements irgendwie sehr bekannt. Als teilweise gehörten sie zu Kompositionen. Hat einige Kompositionen wirklich so Reden oder Textpassagen vorangestellt. Dann gab es ja auch so legendäre Ansprachen bei Konzerten. Also hat er auch wirklich teilweise so Publikumsbeschimpfungen gemacht und wirklich moderativ sich sehr stark politisch geäußert auf der Bühne in einer Zeit, wo das jetzt auch noch nicht so gang und gäbe war, oder?
Aber es war auf jeden Fall ein Thema und er war halt einer der Musiker, die diese Wut transportiert haben durch die Musik und in den Ansprachen.
50er, 60er Jahre, wichtige Zeit in der Gesellschaft Amerikas, wo es um die Gleichberechtigung der afroamerikanischen Bevölkerung ging. Das hat natürlich, wenn man das heute hört oder sich heute damit beschäftigt, ganz klar wieder einen Bezug zur Black Lives Matter Bewegung, wo man ganz erstaunt und auch erschrocken darüber sein kann, wie wenig sich dann doch wieder
getan hat. Ja, man ist erschrocken, wie aktuell das Thema nach wie vor ist.
Und wie ist das für dich, also als europäische, ich sag mal weiße Künstlerin, sich A, mit solchen Themen zu beschäftigen und B, die dann auch hier sozusagen zu transportieren? Man kann natürlich immer irgendwie sagen, ach ja, die in Amerika, das geht uns alle gar nichts an und das ist ein Problem, was die eben traditionell haben durch ihre Geschichte mit der Sklaverei. Wie geht dir das als Jazzmusikerin? Fühlst du dich da auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, verpflichtet oder so, weil du dich mit dieser Musik ja auch mit der Kultur beschäftigst?
Also wir haben auf jeden Fall auch extremen Rassismus hier in Europa. Der ist es nur vielleicht so ein bisschen anders. Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema. Ich bin jetzt aber nicht jemand, der das so in die Musik reinpackt, aber es beschäftigt mich als Mensch sehr. Ja.
Ja, und ich meine, die Diversität zum Beispiel ist ja nicht nur in Richtung Gender, Gerechtigkeit, Gender Balance, eine Frage, die auch in der Jazzszene diskutiert wird. Sondern auch, wie viel Homosexuelle, wie viel Musikerinnen mit Migrationshintergrund haben wir dabei?
Ganz genau.
Mit körperlichen Beeinträchtigungen. Das ist ja auch eine Debatte, die überhaupt noch nicht so richtig in Gang gekommen ist, habe ich das Gefühl, in Deutschland. Da ist man vielleicht in anderen Ländern eventuell schon weiter.
Ja, aber hier in Musikerkreisen, also hier startet auch gerade eine neue Initiative, im Probenraum eine Kollegin, also da sollte es ein erstes Treffen geben. Wir sprechen mal die Themen und was wir verbessern. Jetzt habe ich total den Faden verloren.
Das macht nichts, ich auch. Wir holen ihn uns
einfach wieder. Wir hören jetzt Haitian Fight Song.
Genau.
Da wollte ich noch dazu sagen, also wir haben ja mit Maggie Nichols dieses Album dann mit dem textbezogenen Werk aufgenommen. Und Haitian Fight Song ist der einzige Text, der nicht von Mingus ist, sondern von Maggie Nichols. Und sie ist eine sehr politische Person, also im Feminismus, aber sie war auch in der, glaube ich, Labour Party in England auch aktiv. Und für sie ist das Thema Haiti, das war ein ganz enges, ein ganz nahes, wichtiges Thema für sie, weil ihre Mutter befreundet war mit einem Widerstandskämpfer und die saßen dann wohl abends in der Küche und sie hat so als Kind das schon so mitbekommen. Und ihr war es dann ganz wichtig, da einen Text dazu zu schreiben, den ich sehr, sehr gut finde.
Country has been paying the price since. The powers, the reactionary powers, punish, wreck economies, cause debt. It's still ongoing, the revolution, la lotta continua.
Der Haitian Fight Song mit I Am Free and Me. Das sind Silke Eberhardt am Saxophon, Nikolaus Neuser an der Trompete und Christian Marien am Schlagzeug. Und me, das ist in dem Fall Maggie Nichols. Ja, eine große Pionierin der frei improvisierten Musik, der Vokalkunst-Performance, muss man sagen, in Europa. Sie war ja auch Tänzerin, das finde ich immer ganz interessant. Sie hat mal am Moulin Rouge getanzt, in jungen Jahren.
Ja, total lustig. Ich habe das auch erst vor kurzem irgendwo gelesen. Das wusste ich gar nicht.
Eine ganz interessante Biografie, ja. Die tatsächlich ja sehr viel auch kulturpolitisch bewirkt hat, mhm, in der Jazz- und Improvisationsszene in Europa. Du hast vorhin schon angesprochen, wirklich konsequent, feministisch und auch links unterwegs. Man kann sagen, schon so ein bisschen so eine Ikone. Wie war die Zusammenarbeit mit ihr? Ich habe gehört, ihr seid zu ihr irgendwie gefahren, ne? Aufs Land?
Ja, also sie wohnt in Wales, in so einer, das ist ein verwunschenes Haus, ziemlich großes Haus, da wo auch so zwei Freundinnen von ihr mit wohnen, wie so eine Mühle, alles verwildert, Brennnesseln im Garten, Himbeeren und so, wo man sich immer sticht, wenn man durchläuft. Also alles ganz, ja, mit einer Katze natürlich auch. Und ja, da waren wir eine Woche und haben da dieses Projekt erarbeitet. War wunderbar. Morgens hat sie Porridge für uns gemacht, im Bademantel.
Du hast ja in deiner Vita, wenn man sich die mal so durchschaut, etliche Duo-Arbeiten mit Frauen, mit anderen Frauen auch. Aki Takase, die Pianistin, haben wir vorhin schon gehört. Mit Maike Hilbig hast du ein Projekt, mhm, eine Kontrabassistin aus Berlin. Und eins mit einer Lady, von der ich vorher noch nicht gehört habe. Du musst mir gleich berichten. Sandy Evans. Es ist ein Saxophon-Duo. Da habt ihr zusammen ein Album aufgenommen. Wie ist das zustande gekommen, diese Zusammenarbeit?
Vor 3 Jahren war ich ja in Sydney zu diesem Festival eingeladen und habe mit ihr auch im Quintett da einen Auftritt gehabt. Und wir haben uns dann gleich Anfang der Woche getroffen.
Und ihr kanntet euch vorher aber nicht?
Wir kannten uns nicht. Ich wusste aber von ihr, weil sie ist in Australien wirklich im Jazz eine große Nummer. Also man kennt sie. Und die hat unter anderem auch Netzwerke für Musikerinnen gebildet. Mhm. Die hat sehr, sehr viel bewegt. Ist eine tolle Spielerin, Tenorsaxophon, Sopransaxophon spielt sie. Und auch so diverse Spielzeuge, was wir gleich auch hören. Und sie hat sich viel mit indischer Musik beschäftigt, hat auch eine Doktorarbeit drüber verfasst. Und also sie ist eine Generation über mir. Aber sie haben ganz viele Anknüpfungspunkte. Wir haben beide bei Dave Liebman Unterricht gehabt, zum Beispiel. Mhm. Also so, und haben uns einfach super verstanden. Ich wollte unbedingt Koalas sehen. Und dann hat sie mich erstmal in den Streichelzoo mitgenommen. Und danach, okay, und jetzt gehen wir ins Studio. Das war ihre Initiative.
Auf dem Cover von diesem Album ist allerdings kein Koala, sondern ein anderes Tier. Ich glaube, es ist irgendwie so ein Vogel, der mir da entgegenschaut.
Emu.
Ein Emu. Und das Album heißt What She Sees. Genau. Wer sieht da was?
What She Sees, S-E-E-S. Das sind unsere Initialen. Also die haben wir auch noch gemeinsam. Silke Eberhard, Sandy Evans. Und das haben wir dann so alles zusammengepackt und dann kam eben dieser Albumtitel raus.
Das waren Silke Eberhard und Sandy Evans. Und Silke ist immer noch am Lachen. Dich amüsiert deine eigene Musik sehr.
Ja, aber ich habe mich auch daran erinnert, wie lustig das mit ihr war im Studio. Und ich hatte ja nur mein Altsaxophon dabei in mhm, Australien. Und sie kam an mit einem Einkaufswagen. Da war das Tenor, das Sopran, ihre Flöten. Das schob sie dann so rein. Es war einfach unglaublich lustig. Dieses Bild, das kam jetzt wieder.
Und ihr spielt konsequent, muss man sagen, so an so Saxophon-Klischees eigentlich vorbei. Also das ist nicht das, was man vielleicht erwartet, wenn man ein Album mit zwei Saxophonistinnen kauft. Wie ist das für dich? Du spielst ja auch Klarinette, quasi den Vorgänger des Jazz-Solo-Instruments in dem Bereich, in dem du unterwegs bist. Das ist auch ein Instrument, was auch in der klassischen Musik extrem mit Klischees beladen ist. Also wenn man an das Mozart-Klarinettenkonzert denkt oder nachher an der Romantik. Und eben auch im Jazz, im frühen Jazz, eine wichtige Rolle spielt. Sind so klanginstrumental Geschichtsbetrachtung für dich auch wichtig? Hörst du dir eben auch, sage ich mal, frühe Klarinettensachen an, frühe Saxophonsachen an und guckst, wie sich so Spieltechniken oder Klangästhetiken verändert haben? Oder ist das irgendwie total irrelevant für das?
Habe ich mir alles angehört. Zum Beispiel auch Marcel Mühl, einer der ganz, ganz frühen klassischen Saxophonspieler, mit wie viel Vibrato die damals gespielt haben. Es ist fast wie ein ganz anderes Instrument, aber eben doch das Gleiche und das ist schön.
Und was ist für dich, die du beides spielst, dann immer der Grund zu sagen, heute Saxophon, heute Klarinette?
Ist immer ein bisschen projektbezogen oder was jetzt der Song gerade braucht, was ich denke, was klanglich gut passt oder manchmal auch eine Laune.
Also da steht also man morgens auf, heute bin ich in Saxophonlaune.
Absolut.
Bist du so eine richtige Instrumenten-Nerdin? Hast du ein ganzes Arsenal an Instrumenten zu Hause bei dir?
Schlimmes Thema.
Warum?
Ja. Ja. Also ich besitze auch einen Tenor, das von meinem Vater. Und also ich habe so ein paar Saxophone. Und
komm, jetzt mal Butter bei die Fische.
Ja, und ich habe so viele Mundstücke. Ich habe nächtelang auf eBay verbracht. Ich habe damals, dachte ich, welche Altsaxophonisten gefallen mir denn am besten damals? Und dann ist mir aufgefallen, die haben ja alle immer das gleiche Mundstück gespielt, ein Brillhart, die es so heute nicht mehr gibt, aber Vintage. Und dann immer, wenn eins auf eBay war und um 4 Uhr morgens auslief, habe ich mir einen Wecker gestellt und versucht, das zu ersteigern. Und da ist eine kleine Sammlung zustande gekommen. Ich spiele das mittlerweile gar nicht mehr, ne? Sondern bin zurückgekehrt auf eins, was ich ganz anfangs hatte. Und das war wie so eine Art Sport. Da war auch Patrick Braun, der Tenorsaxophonist von Pozzalozza, auch nicht ganz unbeteiligt. Also auch mein Saxophon, das ich spiele, ist über eBay zu mir gekommen aus Amerika.
Du hast es gar nicht gespielt vorher.
Nee, aber geprobt. Patrick, der hat mich beraten, er kennt sich aus mit den Seriennummern. Also wir sind da so ein bisschen nerdig unterwegs. Es ist ganz, ganz schrecklich.
Mit welchem Instrument musst du da am häufigsten in die Werkstatt?
Ich gehe immer mit dem Alt, weil ich das wirklich am meisten bearbeite. Und bei der Klarinette bin ich so ein bisschen schmerzfreier. Aber im Alt muss immer alles...
Schwarzwurzel.
Ja. Da muss immer alles so ganz, ganz symphonisch gut eingestellt sein.
Ich weiß das gar nicht so richtig. Was sind die neuralgischen Punkte an so einem Saxophon? Wo kann irgendwie was wackeln und schiefgehen und so sein, dass es nicht mehr schön klingt für deine Ohren?
Also unter den Klappen sind die Pads, die Polster. Wenn die nicht exakt schließen, wenn da irgendwo ein kleines Leck, und das sieht man auch nicht mit dem bloßen Auge, wenn da Luft durchgeht, dann schließt es schlecht, dann geht das Instrument schwer oder gar nicht. Und da bin ich immer ziemlich auf der Hut. Also früher war mir das auch alles egal, aber ich bin jetzt so ein bisschen weicher geworden.
Und pflegst dein Instrument.
Genau. Und ich gehe manchmal auch einfach so prophylaktisch hin, wie, ja, es braucht mal wieder eine Massage, so nach dem Motto.
In deinem nächsten Duo, was wir hören, spielst du allerdings, glaube ich, fast ausschließlich auch tatsächlich Altsaxophon mit Maike Hilbig, die Kontrabass spielt. Da habe ich mir so überlegt in meinem kleinen Spatzenhirn im Vorhinein, vielleicht ist das auch eine strategische Entscheidung, eben Holz nicht auf Holz treffen zu lassen, sondern da so diesen metallischen Klang, kann man das so sagen, des Saxophons mit dem Kontrabass zu kombinieren. Lag ich richtig?
Es hat eigentlich keine tiefere Bedeutung. Ich habe mich in der Zeit, glaube ich, mehr auf dem Saxophon wieder so ein bisschen darauf mehr konzentriert und eigentlich aus der Laune heraus. Aber Es ist eigentlich eine ganz gute Überlegung, weil mit Klarinette würde es vielleicht zu schön klingen.
Zu holzig schön, ja, romantisch.
Ja. Das ist ja dann einfach. Also
und ihr wollt nicht schön klingen, denn doch. Euer Duo heißt Matsch und Schnee.
Genau.
Oder habt ihr euch im Herbst gegründet oder im Frühwinter?
Ach, es ist auch wieder, wie manchmal Bandnamen zustande kommen. Unsere Initialen M und S. Es gibt so Autoreifen, die M und S heißen. Das sind die Winterreifen.
Aber ihr spielt auch im Sommer und jetzt auch bei uns im Radio.
So ist es.
Maike Hilbig am Kontrabass und Silke Eberhardt am Altsaxophon. Wir hören von ihrem Album Matsch und Schnee, Treber und Prefer. Das waren Silke Eberhardt am Altsaxophon und Maike Hilbig am Kontrabass von ihrem Album Matsch und Schnee, was 2019 erschienen ist. Wie lange spielt ihr zwei beiden schon zusammen, Silke?
Oh je, ich weiß es nicht so genau. Wir haben das
nicht erst seit vorgestern sozusagen. Nee,
bestimmt 4-5 Jahre oder so. Und wir haben uns einfach, wir könnten jetzt auch mal eine CD machen. Also es war eher so... Wir hatten es nicht eilig, haben immer aber unsere Auftritte gespielt und daraus ist es das Album entstanden.
Und ihr wohnt nicht weit voneinander, hast du eben während der Musik mir erzählt. Habt euch aber tatsächlich auch in den letzten Wochen nicht so richtig viel gesehen. Was natürlich, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was ich auch ganz angenehm finde, dass es nicht so ständig Thema ist, aber an Corona liegt. Katastrophe, die über die gesamte Kulturszene hereingebrochen ist und für viele wirklich drastisch war. Und ich kann mir vorstellen, für so jemanden wie dich als freischaffende Musikerin schon auch nicht so ohne weiteres zu verdauen ist. Es geht ja auch noch fort.
Es geht fort und es, wenn ich jetzt auch so zurückdenke an diesen März, als es so dieser Lockdown kam, ich habe ja noch, glaube ich, am 15. März in Frankfurt gespielt. So, und bin dann so in so einem halbleeren Zug. Niemand war am Bahnhof, bin ich ja so zurückgefahren. Und dann, ab da waren ja 16. war alles abgesagt. Und dieser unsichtbare Feind, ich bin da auch wirklich, war sehr ängstlich. Was geht denn hier jetzt ab? Und dann dieses, okay, jetzt zu Hause bleiben. Und ich bin dann nur noch zwischen Proberaum zu Hause gependelt, ab und zu in den Supermarkt. Hab kaum jemanden gesehen. Ja.
Also das ist für jemanden, die auch viel mit so Working Bands oder mit sage ich mal, Leuten zusammenarbeitet, die sie regelmäßig trifft zum Proben, das ging dann auch nicht mehr, schätzungsweise?
Das ging nicht, aber so nach 3-4 Wochen, war ja eigentlich nicht gestattet. Aber ich habe mich dann mal heimlich im Duo mit jemand getroffen. Es war auch einfach nicht auszuhalten, diese Einsamkeit.
Ist das so? Dass man auch das Gegenüber braucht beim
Musizieren? Zuerst habe ich bin natürlich erstmal in so Aktionismus verfallen. Jetzt Rückzug, dann muss ich jetzt komponieren. Hab gleich so angefangen so, was mache ich? Ich habe dieses Buch von Ludmilla Ulela, das ich seit 20 Jahren besitze, aber noch nie durchgearbeitet habe. Und habe dann angefangen, mich mit nochmal intensiver mit 12-Ton-Kompositionen, aber wirklich so klassisch. Also so grob weiß man es ja immer, aber was steckt denn da noch so alles drin? Und das habe ich dann auch, jetzt habe ich so kleine Klavierstückchen geschrieben in dem Monat. Aber so ganz einfach, aber 12-tönig. Keine Ahnung, was ich damit mache. Aber dann war das irgendwie so, und jetzt konnte man nach einem Monat, haben wir angefangen, uns ja zu zweit oder sogar mal zu dritt zu treffen. Und das war ein unglaubliches Gefühl. Mhm. Wow, wieder mit Schlagzeug spielen. Mhm. Ist unbeschreiblich. Und gleichzeitig natürlich die Sorge, ne? Also wie wird es weitergehen? Also selbst wenn man jetzt im Herbst wieder startet und so, wird es auch wirklich stattfinden oder nicht? Weil das Erste, was geschlossen wird, sind ja die Kulturgeschichten und werden zuletzt wieder geöffnet. Und ich habe mich da in letzter Zeit auch ab und zu ein paar Mal geärgert, weil ich musste ein paar Mal Zug fahren und dann sitze ich in total überfüllten ICEs und denke mir dann so, aha, aber Konzerte durfte ich jetzt nicht spielen. Das ist, finde ich, ganz doof. Mhm. Und hab da die Politik einfach in dem Moment auch echt nicht verstanden, weil ich muss sagen, im Jazz geht es ja sehr gesittet zu. Wir können uns benehmen. Wir hängen nicht knutschend irgendwie an den Tischen, sondern sitzen da und naja, also.
Ja,
das muss ich jetzt einfach mal los.
Ein Plädoyer für die Wiederbelebung des Kulturlebens und vor allem auch der Jazzszene. Du wirst demnächst ein Konzert spielen und zwar zur Verleihung des Berliner Jazzpreises an dich am 13. August. Eigentlich war geplant, dass es im RBB stattfindet, im Studio. Das wird jetzt nicht so sein. Aber ihr dürft spielen und ihr spielt im A-Train, einem Berliner Club, der extra für euch öffnet sozusagen oder für dich und dir den roten Teppich auslegt.
Ja, ich freue mich echt, dass es möglich ist und da dürfen auch ein paar Leute rein. Ich weiß allerdings, also ich werde kaum jemand einladen können, aber natürlich können alle beim Stream zuschauen.
Genau, es gibt einen Videostream, unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen wollen. Ja. Am 13. August ab 20 Uhr. Der Jazzpreis, der Berliner Jazzpreis wird an Silke Eberhardt verliehen und sie wird spielen mit ihrer wirklich langjährigen Working Band, mit Jan Roder und Kai Lübke.
Genau.
Und wie das klingt, können wir uns ein bisschen vorstellen, wenn wir jetzt noch einen Titel von Ihnen hören. Ding Dong, das Silke Eberhardt Trio. Vom Album The Being In, das Silke Eberhardt Trio mit Silke Eberhardt, Jan Roder und Kai Lübke. Mit diesem Trio, Silke, wirst du in der kommenden Woche am 13. August deinen Jazzpreis feiern, deinen Berliner Jazzpreis. Das Preisträgerinnenkonzert im Rahmen der Jazzwoche Berlin, nicht wie geplant im RBB wegen Corona, aber im Jazzclub A-Train in Berlin und im Videostream. Ab 20 Uhr kann man sich da, glaube ich, reinklicken. Sehr zu empfehlen. Was hast du sonst noch vor in diesem Jahr, Silke? Kannst du schon über dieses große Ereignis hinaus denken? Oder bist du so aufgeregt?
Ich bin sehr aufgeregt. Und also im Moment arbeite ich wirklich in kleinen Schritten, weil alles so, ja, ich beschäftige mich ja ein bisschen mit koreanischer Musik, habe mich da jetzt mit einer Musikerin getroffen und auch einer Geigenspielerin und möchte in diese Richtung ein bisschen was machen. Mhm. Und ja, einfach mal, das reicht ja eigentlich auch schon. Ja,
oder? Irgendwo habe ich gelesen, du bietest sogar Spätzle-Workshops an.
Ah!
Kann man dich da auch buchen momentan?
Ja, also waren bisher so Insider-Workshops, aber würde ich durchaus machen. Und ich muss aber leider gestehen, meine letzten Spätzle sind so derart misslungen. Also wirklich, wirklich Schande über mich.
Woran kann das liegen?
SWR.
Ja, eben. Das ist natürlich...
Kann man das rausschneiden?
Silke Eberhardt, zum Schluss hören wir dich hier noch einmal mit Aki Takase, einer Pianistin, mit der du wirklich auch schon lange zusammenarbeitest. Sie hat den Jazzpreis, den Berliner Jazzpreis vor dir auch schon bekommen und wird sicher sehr stolz sein, dass das Duo sozusagen jetzt ein Jazzpreis-Duo ist. Also wir hören euch gleich nochmal. Ich möchte vorher noch verkünden, dass es die Sendung als Online-Fassung auch ab sofort auf swr2.de gibt und in unserer swr2-App. Mein Name ist Julia Neubert und ich bedanke mich sehr bei Silke Eberhard fürs Kommen und freue mich auf kommende Unternehmungen von dir. Alles Gute und tschüss.
Vielen Dank, Julia.